Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Meinen Namen habt ihr ja schon gehört. Ihr könnt mich einfach Andi nennen. Ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Elli, die lässt euch alle herzlich grüßen. Außerdem bin ich einer von 7 Brüdern des Pastorenteams des Gemeinde- und Missionswerks Arche in Hamburg. Ich frage mal, gibt es jemanden von euch, der unsere Fernsehsendungen kennt? Ja, Wolfgang Wegert meinte Waldemar, das ist ein Stichwort. Schön, dass einige die kennen. Meine Hauptaufgabe im Rahmen des Dienstes ist die Gemeindegründung in Hannover. Dort lebe ich auch schon 15 Jahre. Ursprünglich komme ich aus Berlin. Oh, jetzt wird hier nochmal assistiert, dass das alles läuft.
Das werde ich richtig sehen.
Aber da. Ihr macht das schon. Alles gut. Aktuell bin ich aber noch 3 Tage tätig in Hamburg. Die restlichen Tage bin ich in Hannover. Auf jeden Fall, wenn ihr das mal wissen wollt, Gemeindegründung braucht immer einen langen Atem. Aber es ist zum einen auch eine wunderschöne Aufgabe, ein wunderbarer Dienst. Wer reingekommen ist und auf der linken Seite sich an den Stehtisch schon mal umgeguckt hat, da habe ich einige Tauben mitgebracht. Das ist unser monatliches Blättchen, was wir rausgeben. Da könnt ihr einiges lesen über unsere Arbeit, auch über unsere Missionsdienste, die wir in vielen, vielen Ländern der Erde tätigen. Nehmt es gerne mit und informiert euch ein wenig. Das soll soweit dazu reichen. Ihr könnt mich nach dem Gottesdienst ganz gerne ansprechen. Ich werde euch gerne Fragen beantworten, soweit es möglich ist. Jetzt wollen wir uns konzentrieren auf das Wesentliche, nämlich auf das Wort Gottes. Und wer möchte eine Bibel haben, der darf sich mal melden, dann wird euch eine gebracht. Findet das ein toller Service? Ja, es sind doch paar Geschwister, die sich melden. Ihr haltet die Hand so lange hoch, bis ihr die Bibel habt. Letzte Woche habt ihr eure Predigtreihe abgeschlossen über den 1. Johannesbrief und ihr habt eine sehr starke Predigt gehört über das Thema Besitzt du unerschütterlichen Glauben? Doch wie sieht es mit uns aus? Haben wir immer diesen unerschütterlichen Glauben, der uns, wie es im ersten Punkt hieß, zuversichtlich beten lässt? Und sind wir uns immer bewusst, dass dieser, unser Glaube, uns Sieg verschafft? Oder kennen wir nicht auch Zeiten in unserem Leben, gerade in unserem Glaubensleben, wo alles nicht so glatt läuft, wo wir innere Kämpfe haben, vielleicht von Zweifeln geplagt werden und regelrecht schier zerrissen werden? Und wo kann man in der Bibel mitunter sehr gut etwas dazu finden, zu diesen inneren Kämpfen, die wir auch als Gotteskinder haben? In den Psalmen. Und auf jeden Fall sind die Psalmen schon immer für die Gemeinde Jesu ein großer Schatz gewesen und sie hatten immer einen besonderen Wert. Warum ist das so? Weil wir als Christen aus diesen Erfahrungsberichten der Kinder Gottes von damals Trost und Wegweisung für unser persönliches Leben erfahren können. Ja, die Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite ein Bericht über das Handeln Gottes mit seinem Volk. Und wir sind eingewoben in diese jahrhundertlange Geschichte des Volkes Gottes. Ist das nicht herrlich?
Amen.
Ja, der Daniel sagt Amen, das ist schön. Und dieser Gott, Yahweh, so haben wir ihn heute am Anfang von Susanne auch vorgestellt bekommen, ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und der besondere Wert der Psalmen liegt daran, dass ihre Glaubensaussagen vornehmlich in Erlebnisberichte, so könnte man es sagen, gekleidet ist. Und das ist so wunderbar. Die Psalmen sprechen nämlich eine persönliche und praktische Sprache. Das spricht uns ganz persönlich an. Das schätzen wir, weil wir uns darin auch sehr gut in unserem Gefühlsleben wiederfinden können. Denn wir kennen eben alle Zeiten, wo wir unglaublich am Ende sind, wo wir müde, kraftlos sind. Und ich denke, es werden auch einige in eurer Mitte sein, die auch so manches zu tragen haben, vielleicht so ein mächtiges Päckchen von Last, so dass manch einer vielleicht auch manchmal denkt, er zerbricht schier daran, an dieser Last, die ihm auferlegt ist. Und aus diesem Hintergrund tut es sehr gut, die Psalmen zu lesen, weil wir auf einmal spüren, dass die Menschen damals ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie wir auch heute sie immer noch tun. Wir alle sehnen uns in solchen Zeiten nach einem Zufluchtsort, wo wir uns bergen können. Und doch bleiben wir ja immer manchmal in diesen dunklen, schwierigen Zeiten in unseren Gefühlen stecken, die uns runterziehen und wir nicht mehr spüren, was wir eigentlich glauben. Unsere Gefühle spielen uns sozusagen manchmal einen Streich. Und um diese Tatsache und um so eine Erfahrung soll es heute gehen. Und dazu lesen wir ein paar Verse aus dem bekannten Psalm 73. Ihr könnt ihn mal aufschlagen. Ihr dürft ihn gerne auch verfolgen. Wir werden jetzt nicht alle Verse lesen, aber ich werde immer wieder auch darauf zurückgreifen. Wir lesen die ganz bekannten Verse aus dem Psalm ab Vers 21 bis 24. Und da steht, als mein Herz verbittert war und es mir in den Nieren wehe tat, da war ich dumm und verstand nichts. Ich benahm mich wie ein Vieh gegen dich. Und doch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Leite mich auch ferner nach deinem Rat und nimm mich hernach mit Ehren auf. Ich denke, diese Verse sind den meisten von euch sehr, sehr gut bekannt. Und ich habe die Predigt überschrieben, Gott allein ist gut. Und möchte in zwei Punkten durch diese Verse, durch diesen Psalm mit euch gehen. Erstens unser Problem und zweitens das Dennoch des Glaubens. Dieser Psalm wurde von dem Liederdichter Asaf verfasst, der ein prophetischer Sänger zur Zeit Davids war. Und ich denke, wir kennen einige Psalmen von ihm, die ja in der Bibel festgehalten sind. Und Asaf beschönigt seine eigenen Ängste, Schwächen und Gefühle nicht. Und genau das macht diesen Psalm so unglaublich ausdrucksstark. Denn es gibt eigentlich nichts, was mehr entmutigt, als Begegnungen mit Menschen, die so tun, als ob sie nur immer auf sonnigen Höhen wandeln. Schlussendlich gibt es sowas nicht, aber manche Leute verkaufen sich so, sagen wir es mal so. Und ich denke, das ist frustrierend, weil man dann auf sich guckt und sagt, oh, also irgendwie kenne ich doch andere Zeiten. Die Bibel stellt sich aber völlig anders dar. Sie berichtet uns im Gegensatz dazu ganz offen von Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott hatten, die sehr wohl wussten, was es heißt, niedergeschlagen zu sein und auch in großen Nöten und Problemen zu sein. Die Psalmisten verkünden keine Ideallehre, die nichts mit unserem eigentlichen und wirklichen Leben zu tun hat. Nein, das Wort Gottes war und ist schonungslos offen, ehrlich und ungeschminkt. Und genau das ist so wunderbar köstlich und tröstlich für uns. Lasst uns zu unserem ersten Punkt kommen, unser Problem. Wie fängt nun unser Psalmist an, wenn ihr in den ersten Vers schaut? Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Der zweite Teil dieser Aussage erinnert uns gewiss sehr stark an die Bergpredigt. Das ist eine biblische Wahrheit, dass wir glauben, dass Gott gut ist, wenn wir seine Kinder sind. Und wenn es uns gut geht, dann fällt es uns auch unglaublich leicht, das zu sagen. Vielleicht summen wir das sogar den ganzen Tag. Gott ist gut. Doch was ist das Problem, was wir, denke ich, mehr oder weniger alle kennen? Dass manchmal unsere Gefühle öfters etwas ganz anderes uns persönlich spiegeln, als das, was wir glauben und was die Realität ist. Und genau in diesem Dilemma sitzt hier Asaf. Ja, wie ist es denn mit unseren Gefühlen? Wir lassen uns sehr oft von unseren Gefühlen sagen, was wahr ist, statt unseren Gefühlen von der Wahrheit verändern zu lassen. Tatsache, nicht nur die Sünde hat diese Denkweise in uns geprägt, sondern auch unsere Kultur lockt ununterbrochen mit dem Motto, folgen Sie Ihrem Herzen und tun Sie, wobei Sie sich gut fühlen. Kennt ihr das? Das wird uns in aller Werbung eigentlich, in welcher Form auch immer, vermarktet. Es wäre ja in Ordnung, wenn wir unseren Gefühlen folgen würden, wenn wir immer sicher sein könnten, dass diese Gefühle, die uns betreffen, auch der Realität entsprechen. Doch das ist ja eben nicht der Fall. Folglich sind unsere Gefühle unbeständig und somit lassen wir uns sehr schnell von allen möglichen Umständen und Einflüssen lenken, ja regelrecht beherrschen. Ganz einfache Dinge, sei es der Kaffee am Morgen, den man verschüttet, schon ist man gefrustet und geht eher gefrustet in den Tag, oder man steht wieder im Stau, deswegen kommt man zu spät zur Arbeit, man ist dann völlig entnervt schon gleich am frühen Morgen. Und viele Dinge, ganz alltägliche Dinge könnt ihr dort hineinsetzen, was uns manchmal bestimmt und uns aus der Fassung bringt. Ja, selbst in unserem geistlichen Leben machen wir unseren Glauben öfters eher an unserem Gefühlszustand fest, als der eindeutigen, objektiven Wahrheit des Wortes Gottes. Wir wollen alle oft gerne mehr fühlen, damit wir glauben können. Der große und bekannte Prediger Spurgeon hat dazu etwas ganz Entscheidendes gesagt. Nicht, was du fühlst, wird dich retten, sondern das, was Jesus tat. Das ist ganz wichtig, auch immer wieder in der Seelsorge. Denn das ist ein Thema, was dort immer wieder vorkommt. Dass Menschen sagen, aber ich fühle ja gar nichts. Und dann sage ich gerne diesen Satz von Spurgeon, weil er so trefflich ist. Weil das Entscheidende ist. Und der bekannte Theologe Sinclair Ferguson hat zu dieser Problematik auch etwas Gutes gesagt. Wir denken mit unseren Gefühlen. Und das ist oft unser Problem. Wir gestatten unseren Gefühlen, unser Denken zu leiten. Doch gerade das sollten wir eben nicht tun. Emotionen sind ein wunderbares Geschenk Gottes und auch unsere Beziehung zu Gott sollte starke, gottgefällige Gefühle sozusagen hervorbringen. Und das tut ihr hier in der Gemeinde sehr gut, das erfreut mich, das ist gut. Der Daniel und seine Team nimmt euch sehr gut mit hinein vor den Thron Gottes und ihr lasst das auch sehen an euren äußeren Zustand. Dass ihr da nicht so steht, als ob es irgendeine Botschaft ist, sondern ihr wisst, davon seid ihr durchdrungen. Und euer Pastor ist ja ein leidenschaftlicher Pastor, der mit einem brennenden Herzen das Evangelium verkündet. Und das spürt man ihm ab und das ist ansteckend und das tut einfach gut. Und das ist wunderbar, dafür könnt ihr dankbar sein. Ah, das ist richtig. Das ist ein Geschenk Gottes. Doch wir sollten unseren Emotionen trotz alledem, auch wenn es gut ist, dass wir sie zeigen und wir sollen sie zeigen, nicht die letzte Autorität in unserem Leben geben. Das sollte allein Gottes Wort sein. Denn wenn unsere Gefühle unser Denken beherrschen und steuern, dann sollten wir eher besorgt sein. Denn vor allem, sagt uns die Bibel immer wieder, sollen wir auf unser Herz Acht haben. Warum? Sprüche 4,23 verrät es uns. Denn von ihm geht das Leben aus. Und diese innere Diskrepanz kannte eben auch Asaf und nimmt uns nun, und das ist so wunderbar, schonungslos in seine Empfindungen und Gefühlsschwankungen mit hinein. Er fängt mit einem Fazit an, Gott ist immer gut zu Israel, doch dies konnte er eben nicht immer so freimütig ausrufen, obwohl er es eigentlich ganz tief glaubte. Das war ein Prozess, den er gefühlsmäßig durchleben, ja sogar durchkämpfen musste. Dies musste von seinem Verstand nämlich in sein Herz rutschen. Und nun erklärt er uns, wie er dazu gekommen ist. Und dass er das durchgestanden hat und wie er zu diesem Punkt gekommen ist, das ist eigentlich das unglaublich Große an diesem Psalm. Am Beginn seiner Glaubenserfahrung stand jene Aussage, doch dann ging er in die Öhre, so sagt er, und merkte halt, wie wir alle immer wieder in unserem Leben merken, das Leben ist kein Ponyhof, sondern es ist hart, es ist manchmal richtig hart. Doch wir kommen immer wieder dazu, dass wir uns überlegen, wie passen unsere widrigen Umstände mit der biblischen Wahrheit überein. Er zeigt uns, wie wir nämlich dorthin gelangen können, wo die Seele wahren Frieden findet. Und der Psalm 73 ist eine einzige Illustration dessen. Andere Psalme zeigen das natürlich auch, wie zum Beispiel Psalm 43. Sein Verfasser befindet sich in einer ganz ähnlichen Situation. Ja, ihr stellt seiner Seele eine Frage: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Genau das Gleiche tut Asaf in unserem Psalm, nur ist die Schilderung hier im Psalm 73 ausführlicher und noch ausdrucksstärker. Er erzählt uns, dass er sehr erschüttert worden sei und fast sogar gefallen wäre, denn er verstand die Wege nicht mehr, die sein Gott ihn gehen ließ. Er führte doch ein gottesfürchtiges Leben. Er mied die Sünde, er sann über die Dinge Gottes nach, er verbrachte viel Zeit im Gebet, machte seine stille Zeit, würden wir heute sagen. Und wenn er sündigte, bekannte er es seinem Gott und bat sofort um Vergebung. Er führte doch ein Leben, so meinte er, dass Gott gefallen müsste. Und was muss er aber sagen in Vers 14? Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Boah, das ist eine Aussage. Er machte eine unsagbar schwere Zeit durch. Was genau wird uns nicht näher gesagt, aber wir spüren, an dem wie er es ausdrückt, dass er richtig gelitten hat. Wie ein Hund, könnte man vielleicht sagen. Na, und wem von uns kommt das nicht bekannt vor? Ich denke, jeder von uns, gerade wenn man lange auch im Glaubensleben schon unterwegs ist, kennt Zeiten, wo wir so richtig, ja, durch die Mangel genommen werden. So fühlen wir uns zumindest. Es schien also bei ihm alles schief zu laufen. Es entwickelte sich so völlig anders, als er sich es vorgestellt hat. Das alles war an sich schon schlimm genug, könnten wir ja denken. Aber das war für ihn nicht das Schlimmste. Doch was ihn so richtig in die Verzweiflung trieb, war, als er dann das Leben der Gottlosen beobachtete und dabei ihm etwas auffiel, was er nämlich wahrnahm. Und das war Folgendes. Den Gottlosen geht es gut. Sie werden immer reicher. Bei ihrem Tod leiden sie oft keine Qualen. Ihr Leib ist wohlgenährt. Und sie sind nicht unbedingt so geplagt wie unser eins. Und das sagt er im Psalm 7 sehr trefflich. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Und diese Beschreibung, die er sehr plastisch hier ausmalt, passt sehr gut auch in unser Heute. Dieser Menschentyp sagt und lebt es buchstäblich auch aus. Bei uns ist alles bestens. Wir glauben nicht an Gott. Und scheinbar merkt er auch gar nicht, wie wir leben und wie es uns geht, wie unsere Lage ist. Denn schau dich doch an, Asaf. Du glaubst an diesen Gott und dein Leben ist völlig erbärmlich. Guck doch unser Leben an. Wo ist dein Gott? Dieser Psalm ist eine klassische Darlegung dieses Problems. Und vielleicht kann jemand sogar gefühlsmäßig sehr gut mit Asaf mitleiden. Dass Gottes Wege oft so anders sind, als wir sie uns vorstellen. Als er sein Leben also und das der Gottlosen verglich, löste das eine gefühlsmäßige, völlige Verwirrung aus. Und das ist absolut nicht verwunderlich. Das braucht uns nicht verunsichern. Denn Jesaja 55, 8, ihr kennt dieses Wort alle, da heißt es doch, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ja, wir haben halt immer gerne alles geordnet. Niemand von uns mag gerne Schwierigkeiten. Es sollte am liebsten alles glatt laufen, von Tag zu Tag. Doch so problemlos, wie wir das Leben uns wünschen, wird unser Leben auch mit Gott niemals sein. Denn wenn sich dieser Gott mit uns einlässt, werden wir immer wieder mal sozusagen verunsichert werden. Denn seine Wege sind unerforschlich. Doch wir sind nun mal seine Kinder, werden nicht nur gesegnet, wofür wir ja sehr dankbar sind, sondern immer wieder auch mal gezüchtigt bzw. in schwierige Phasen gebracht, damit wir immer mehr in das Bild Jesu verwandelt werden. Und das schmeckt uns nicht, das tut uns weh. Aber es hat ein gutes Ziel. Wir dürfen also immer wieder damit rechnen, dass wir nicht unbedingt sofort oder überhaupt verstehen, was unser Herr tut. Denn er ist halt so unglaublich viel anders als wir. Zu manchen Zeiten wird sogar genau das Gegenteil geschehen, als was wir uns vorstellen könnten und meinen, dass das jetzt das Richtige wäre. Die Bibel zeigt uns auf, dass ja sogar der große Paulus oft ratlos war, aber dies trotz aller inneren Kämpfe ihn schlussendlich nicht verzweifeln ließ. In 2. Korinther 4 können wir das lesen. Die Ratlosigkeit und die Zweifel, die jeder von uns mal mehr, mal weniger in seinem Leben, im Glaubensleben hat, sind definitiv nichts Ungewöhnliches. Da braucht ihr nicht gleich denken, irgendwas stimmt mit mir nicht. Doch dies kann uns zu einer echten Versuchung im Glauben werden. Denn was sagt dieser gottesfürchtige Asaph hier? Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Und Paulus bläst in dasselbe Horn im 1. Korinther 10, Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wenn uns diese Versuchungen umschlingen, ist es für uns alle so unglaublich wichtig, dass wir gerüstet sind mit der Waffenrüstung unseres Herrn. Wir stehen im Kampf. Unser Leben ist kein Spaziergang, sondern es ist ein Kampf des Glaubens. Und was ist das Merkwürdige an dieser Versuchung? Sie bringt uns schlussendlich zu Dingen, die wir aussprechen oder tun, die wir in normalen Umständen unseres Glaubenslebens niemals tun würden. Ja, Asaph verspottet sich fast selbst, indem er sagt, denn ich beneidete die Übermütigen. Es wirkt fast so, dass er sich kaum traut, das niederzuschreiben, das auszusprechen, was in seinem Herzen vor sich geht. Aber er ist so gut und tut es trotzdem. Und das offenbart auch so ein wenig unser Herz, dass wir in diesen Zeiten nämlich schlussendlich die Gottlosen beneiden. Sicherlich kennen wir das, alle mehr oder weniger. Wir beneiden die Ungläubigen, die können tun und machen, was sie wollen und so richtig sich frönen am Leben, in Anführungsstrichen. Doch wir vergessen dabei ganz schnell, dass diese Versuchung eine blindmachende Wirkung hat. Denn der Satan agiert auch heute noch genauso wie damals bei Eva. Er kommt daher zu dir an deine Seite und er verspricht dir sonst was. Er tut so, als ob er der allerbeste Freund von dir ist. Und er sagt dir, deine ganze Mühe mit dem gottesfürchtigen Leben, das hat doch alles keinen Sinn. Schau es dir doch an. Das ist doch alles absoluter Nonsens. Und aus menschlicher Sicht scheint es manchmal, recht hat er doch. Denn es scheint so einleuchtend und logisch zu sein. Und gerade deswegen verfallen wir manchmal auch diesen Lügen des Teufels. Doch die entscheidende Frage ist, wie gehen wir jetzt um mit diesen Versuchungen, mit diesen inneren Kämpfen? Und der Psalmist macht uns klar, wenn wir wissen, wie wir mit der Versuchung umzugehen haben, gerade in den schwersten Phasen unseres Lebens und Glaubenslebens, dann können wir sie, diese Schwierigkeiten, diese Versuchung, zur Ursache vieler Siege im Glaubensleben werden lassen. Nachdem Asaph all das durchgemacht hat, durchbuchstabiert hat im Kopf und vor allem auch im Herzen, wurde ihm nämlich Einsicht geschenkt. Gott ist gut, trotz aller widrigen Umstände. Boah, das muss erst mal sacken. Wir dürfen lernen, unseren Gott vollständig zu vertrauen und nicht mehr uns selbst. Und wo lernen wir das am besten, wenn es uns schlecht geht? Solange wir so richtige Durchstarter sind, da vergessen wir teilweise eher Gott und denken, wow, wir sind doch tolle Glaubenshelden. Aber wenn es dann dicke kommt, dann merken wir, eigentlich läuft ja gar nichts mehr. Und wollen wir nicht vergessen, dass unser bestes Beispiel unser Herr doch selber ist, der Sohn Gottes im Garten Gethsemane, ist unruhig, zutiefst betrübt. Er ruft zu seinem Vater, ist es nicht möglich, gibt es nicht doch einen anderen Weg, die Menschen zu retten, außer dieser grausame Weg zum Kreuz? Die Fragen und Zweifeln bringen ihn aber nicht zu Fall. Und schlussendlich gibt er sich völlig seinem Vater hin. Und er sagt eigentlich das, was wir hier im Psalm 73 lesen. Egal wie die Umstände sind, egal was er vor sich hat in seinem Leben, deine Wege sind immer richtig, du bist immer gut. Er lebt uns das vor, wo wir und Asaf so große Probleme haben. Denn was hat Jesus gesagt in Matthäus 26? Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und in diesem Punkt sind wir bei unserem zweiten Punkt angelangt. Das Dennoch des Glaubens. In diesem Dennoch-Wort könnte man fast sagen, ist das gesamte Evangelium enthalten. Auf jeden Fall ist es für uns alle bereichernd zu sehen, wie Gottes Kinder in der Heiligung, gerade in diesen schweren Phasen, wachsen. Unser Psalmist ist in die größten Tiefen innerer Not abgestiegen, das haben wir gelesen, und fängt jetzt wieder an aufzublicken. Aber wie kam es dazu? Das ist wichtig auch für uns zu erkennen, damit wir selber in solchen Phasen ja besser damit umgehen können. Da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Vieh oder wie ein Tier vor dir. Na, das ist eine Aussage. Und indem er das ausrief, wurde er auf einmal stutzig. Was sage ich hier eigentlich? Vor dir? Was habe ich eigentlich damit ausgedrückt? Dennoch bleibe ich stets bei dir. Und das ist nicht darauf bezogen, na Gott, du kannst ja dankbar sein, dass ich bei all dem Scheiß, was du in meinem Leben zulässt, noch bei dir bin. Das ist oft unsere Sicht der Dinge. Und wir uns vielleicht sogar auf die Schulter klopfen, was sind wir doch für Leidenshelden. Unsere Sicht ist eher davon geprägt, manchmal, was Pippi Langstrumpf gesagt hat. 2 mal 3 macht 4 wie die Witt und 3 macht 9. Ich mache mir die Welt wie die Witt, wie sie mir gefällt. Wir wollen denken und machen, wie es gut wäre. Aber genau das Gegenteil ist doch der Fall. Das heißt, ich bin immer noch in der Gegenwart des Herrn, obwohl er mich eigentlich rausschmeißen müsste. Klagelieder 3,22 bringt es auf den Punkt, denn seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und genau dieser Gedanke war die Befreiung für Asaf. Hier beginnt sein Veränderungsprozess der Gedanken, Handlungen und schlussendlich auch seiner Gefühle. Denn nachdem er sich selbst verurteilt hat, weil er so unglaublich töricht vor den Augen Gottes sich benommen hat, kommt jetzt in sein Herz die wunderbare Erkenntnis, dass er immer noch in der Gegenwart Gottes sich befindet. Das heißt ja, Gott hatte ihn nicht aus seinem Blickfeld verbannt, so wie er es gefühlt hat, wie er es gedacht hat. Und das, obwohl er sich wie ein Narr, wie ein Tier benommen hat. Er wurde nicht zur Tür verwiesen, obwohl er es verdient hätte und wir alle hätten es verdient, hinausgebannt zu werden. Und dies bringt uns zum Kern dieser Verse und dieses Psalms, nämlich zur biblischen Lehre der Gnade Gottes. Dieser Psalm lehrt uns klar und deutlich, dass alles, was in unserem Leben gut läuft und was schön ist, wir allein Gott verdanken und wir nicht sagen können, naja, das haben wir gut gemacht. Wir gehen oft damit so selbstverständlich um. Aber es ist Gnade, die uns immer wieder zuteil wird. Unser ganzes Leben, egal was uns begegnet, erleben wir und empfangen wir aus der Gnade Gottes. Und dann ruft dieser Asaf, als das so allmählich in sein Herz dämmert, dieses Dennoch des Glaubens aus. Er kann es kaum verstehen, dass er noch in der Gegenwart Gottes sein darf. Denn hätte der lebendige Gott so gehandelt, wie Asaf und wir alle es verdient hätten, wäre er nicht mehr in der Gegenwart und dürfte nie, nie mehr in die Gegenwart Gottes kommen. Doch immer wieder wird uns in der Bibel bezeugt, Psalm 103 zum Beispiel, Vers 10, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Wir sind nicht Christen, weil wir tolle Menschen sind, weil wir besser sind als unsere Nachbarn, sondern weil Gott sich unser erbarmt hat und an unserer Stelle seinen Sohn sterben ließ, damit du und ich leben kann. Ist das nicht gewaltig? Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist, wie der verlorene Sohn sagte, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Denn wir müssen festhalten, wir haben absolut keinen Anspruch auf Vergebung. Wenn wir nicht mal auf Vergebung Anspruch haben, auf das größte Gut, was wir erhalten, wie haben wir dann auf irgendetwas in unserem Leben Anspruch? Nein, das haben wir nicht. Denn Gnade bedeutet Güte und Freundlichkeit gegenüber Sünder, die wir alle sind, die wir eben nicht verdienen, sondern geschenkt bekommen. Christen sind Menschen, die genau das erkannt haben, dass Gott ihnen vergeben hat, obwohl man sich vielleicht manchmal selbst kaum vergeben kann und nur staunen kann über die großzügige Barmherzigkeit unseres Gottes. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und diese Wahrheit macht der lebendige Gott auch schon damals dem Volk Israel immer wieder deutlich. Ich habe euch nicht wegen eurer Verdienste aus Ägypten herausgeführt, sondern wegen meines heiligen Namens und wegen meiner großen Barmherzigkeit. Ja, und Asaf macht uns klar, er wäre fast gestrauchelt, aber du, Gott, sagt er, hältst mich bei meiner rechten Hand. Ja, wir Kinder Gottes fallen. Keine Frage, manchmal können wir so richtig mächtig auf die Schnauze fallen. Doch Psalm 37, 24 bringt es unglaublich köstlich auf den Punkt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Das ist unser Trost, und wenn wir das lesen, erinnert uns das an das bekannte Zitat von Erich Sauer: Hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Das können wir nur aus der Kraft Jesu tun. Das besagt nicht, dass ein Christ also niemals fällt. Nein, das tun wir. Wir fallen immer wieder, aber wir bleiben nicht liegen. Ja, auch wir Christen tun manchmal ziemlich dumme Dinge und ziemlich sündige Sachen. Aber wir bleiben nicht niedergestreckt. Er steht also immer wieder auf, ein Kind Gottes, und kehrt zu Gott zurück. Das bedeutet, dass die Bibel eben nicht sagt, wir sündigen nicht mehr. Wir haben hier eine Vollkommenheit im Diesseits. Nein, ein Christ sündigt. Wir können manchmal sogar richtig furchtbar sündigen. Doch unser himmlischer Vater, unser Erbarmer, lässt uns nicht liegen, sondern nimmt uns an seiner rechten Hand und hebt uns wieder auf. Und jetzt ging Asaf in das Heiligtum und ihm wurden durch diese Wahrheiten seine Augen geöffnet. Er war von Unzufriedenheit gezeichnet, die ihn fast aufgefressen hat. Und er schrie aus: Das ist unfair, Gott, du bist ungerecht. Und ich denke, so manch einer von uns hat das vielleicht auch unserem Gott schon mal hingeschrien, weil wir Dinge erlebt haben, die über uns gekommen sind, die uns so fertig gemacht haben. Asaf sagt: Ich habe mich doch dir anvertraut und mein Leben dir übergeben, und ständig habe ich Schwierigkeiten. Auf gut Deutsch, ständig stecke ich in der Scheiße. So offen ist Asaf hier. Wir sind oft so oberfromm und machen irgendetwas. Nein, Asaf sagt ganz offen seine Emotionen, seine Gefühle. Wir klagen auf einmal Gott an, sind zornig, wir setzen ihn auf die Anklagebank, meinen vielleicht, das ist ja heute mitunter in, so fromm, wir müssen Gott vergeben. Doch halt, Gott gehört nicht auf die Anklagebank, da gehören alleine wir hin. Wir haben kein Recht, Gott zu vergeben. Denn wir sind die Sünder, die auf der Anklagebank sitzen. Über Zorn und Wut gegen über unserem Gott müssen wir Buße tun. Und das hat selbst Hiob tun müssen, als er begriffen hat, wie er sich gegen den lebendigen Gott versündigt hat. Seine Selbstgerechtigkeit, darüber tat er Buße. Zorn gegenüber dem Teufel zu haben, ist berechtigt. Auch unser Leid, Gott im Glauben zu klagen, ist wichtig und tut richtig gut. Doch wir sollten nicht vergessen, Gott hat uns im Diesseits nicht versprochen, dass wir keine Tränen, keine Trauer, kein Weinen und keine Schmerzen mehr haben. Das hat er nie gesagt. Wenn wir gegen Gott zornig sind, haben wir falschen Verheißungen geglaubt oder unseren eigenen unberechtigten Erwartungen, die wir auf Gott sozusagen übertragen haben. So, wenn vielleicht manch einer gerne verheiratet sein will, ich weiß nicht, ob es jemanden hier gibt, und man denkt, man hat doch Gott so hingebungsvoll gedient, jetzt muss doch Gott mir den richtigen Ehepartner so richtig vom Himmel fallen lassen. Aber hat er dir und mir versprochen, dass du auf jeden Fall einen Ehepartner bekommst? Unser aller Herzen werden oft von unseren eigenen Wünschen, Lüsten und Begierden beherrscht und kontrolliert. Denn was sagt denn die Bibel über diese wichtige Thematik in Bezug auf Leid und Not? Dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das gefällt uns natürlich nicht, aber das hat Gott gesagt. Gott ist immer ehrlich zu uns. Er sagt klar, wo es lang geht. Ihr könnt nicht sagen, das hast du uns aber nicht gesagt. Nach dem Motto, ich habe irgendwas unterschrieben und ich weiß gar nicht, was ich unterschrieben habe. Nein, Gott sagt ganz genau, was uns erwartet. Oder Philipper 1, 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Lasst uns an den Psalmisten uns ein Beispiel nehmen, wie er vertraut, dass Gott gut ist und wie er ihn liebt. Und Asaf und viele andere Psalmisten ringen in den Psalmen, wie sie ihre gegenwärtige Situation mit dieser biblischen Wahrheit zueinander bekommen. Das ist ein Ringen. Wie kann das zusammenkommen? Aber das durchleben und durchleiden sie. Und wie wunderbar ist es doch, dass wenn wir an unsere absoluten Grenzen stoßen, wenn wir die letzte Hoffnung begraben und in tiefer Verzweiflung versinken, dann greift Gott plötzlich ein. Er führt uns zurück, vor allem in die Gemeinschaft mit ihm. Er holt uns heraus aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und er stellt uns auf sichere Füße, auf sicheren Felsen und er festigt unseren Gang. Ja, wir haben uns verrannt in unseren Gedanken, unseren Gefühlen, haben Lügen vielleicht geglaubt, doch Kinder Gottes rufen irgendwann, manchmal durch lange Kämpfe, durch langes Ringen, das aus, was David in Psalm 51 sagt. Wasche mich völlig rein, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Das ist das, wonach wir streben sollten, trotz manchmal Phasen, wo wir kaum können. Und dann ist es gut, dass wir eine Gemeinde haben, die für uns betet, wenn wir selber nicht mehr können. Darum brauchen wir einander. Unser Gott holt uns in seiner übertrefflich großen Liebe und Güte zurück. Was gibt es Wunderbares, als zu wissen, wir sind in der Hand Gottes. Er wird uns wiederherstellen. Er führt uns schlussendlich zu frischem Wasser wieder. Pastor Martin Lloyd-Jones berichtete von einem Christen, der den völligen Abstoß erlebt hatte. Er hat Ehebruch begangen, hat gestohlen, betrogen. Er lebte mit dieser anderen Frau zusammen. Er lebte ein wildes Leben voller Sünde. Und eines Tages hat ihm die Sünde übermannt. Das war unglaublich. Er fühlte sich fertig. Er sah keinen Sinn mehr in seinem Leben und wollte sich in die Themse stürzen, einfach ein Ende machen mit seinem Leben. Doch kurz bevor er wirklich sprang, bekam er den Gedanken, er muss doch noch erstmal in die Kirche gehen. Und er schlich auf die Empore und Lloyd-Jones erwähnte gerade im Gebet, ohne zu wissen, dass dieser Mann jetzt da reingekommen war, sprach er von der Liebe Gottes, die selbst den rückfällig gewordenen Liebe und Gnade entgegenbringt. Boah, das war der Hammer für diesen Mann. Dieses kleine, einfache Gebet brachte dieses abgeirrte Kind Gottes zurück zu seinem Herrn und Heiland. So wunderbar ist unser Herr. Lasst uns langsam zum Ende kommen und es über nochmal zusammenfassen. Hier könnten wir eigentlich noch so viel sagen, dieser Psalm hat eine solche Fülle von Tiefe. Wie gesagt, wir haben oft Probleme, dass unsere Gefühle und unsere Empfindungen etwas anderes aussagen als das, was der Realität und der Wahrheit der Bibel entspricht. Wir stehen diesbezüglich manchmal in der Gefahr, mit unserem Herrn zu schimpfen, zu ringen und vergessen sehr schnell, dass er doch allein unser guter Hirte ist. Und wir müssen in liebevoller Weise durch ihn wieder in das Heiligtum gebracht werden. Ja, er taucht uns in sein Wort ein, damit wir erkennen, wie es wirklich um uns steht, was wirklich die Realität ist, die geistliche Realität. Und wenn wir dies alles langsam erfassen und begreifen, dann kommen wir zu dem Punkt des Dennoch des Glaubens. Er ist es, der uns trägt. Er ist es, der uns hält. Er leitet uns nach seinem Rat und nimmt uns danach in Herrlichkeit auf. Ja, er bringt uns ans Ziel. Und das ist so wunderbar. Letzte Woche habt ihr das auch schon gehört aus Johannes 10, 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das ist gewaltig. Möge dieses Wissen, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden mag, uns ruhig werden lassen, in all unseren Herausforderungen Kämpfen und Schwierigkeiten unseres Lebens. Und mögen wir uns bei ihm, unseren Herrn und Heiland, der allein gut ist, immer wieder neu bergen, bei ihm Zuflucht finden. Und für alle heute Morgen, die diesen Jesus vielleicht noch gar nicht kennen, die sagen, was redet ihr da vorne? Ich kenne diesen Jesus nicht. Die lade ich ein, diesen Tag zu nutzen, diesem Jesus zu begegnen. Du hast gehört, auch wenn dein Leben vielleicht blendend läuft und es keine Veranlassung gibt, diesen Gott zu begegnen, sollten wir alle nicht vergessen, dass wir eines Tages vor diesem Schöpfer stehen. Und wenn wir Jesus nicht haben, dann können wir vor diesem Gott nicht bestehen. Das ist schier unmöglich. Nur Jesus, der den Preis bezahlt hat, der ist der Garant dafür, dass wir dann in die Gegenwart Gottes für ewig kommen können. Und wir, die wir Christen sind, haben es vielleicht öfters versäumt, überzeugend und authentisch zu leben. Das ist manchmal traurig. Denn wir haben viel zu wenig vorgelebt, dass wir wirklich wissen, dass die größte Gabe, die wir überhaupt haben können, ist, dass wir Gott kennen und dass wir das Vorrecht haben, in seiner Gegenwart zu leben. Das ist das Schönste, was es überhaupt gibt, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Und wir haben oft nicht genug mit Begeisterung gelebt, in dem Wissen, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das sollte unsere größte Glückseligkeit sein. Doch möge diese Predigt uns ermutigt haben, dass wir nichts leisten brauchen, sondern wir dürfen unseren Bankrott erklären und erfahren, dass die Gnade Gottes allen Menschen gilt, die sich vor dem lebendigen Gott demütigen. Und wenn du ihn schon hast und kennst und so einer bist, der vielleicht, wie ich manchmal auch, die Begeisterung nicht hat, die wir eigentlich haben sollten, dann möge dieser Tag heute dazu dienen, dass wir ganz neu uns wieder an dem Heil unseres Herrn erfreuen, dass wir fröhlich unsere Straße gehen und genau das verkündigen, dass es ein Vorrecht ist, das wir haben und wir wissen, dass es aus Gnade ist, dass wir in der Gegenwart Gottes leben dürfen und darauf freuen wir uns, dass wir einmal ewig bei ihm sein werden und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Der Herr segne euch. Amen. Amen.